Vor einigen Wochen konnten wir in der Zeitung eine Schlagzeile lesen, Prozess des Jahres. Dabei ging es um Uli Hoeneß und um seine Steuerhinterziehung. Stand ganz groß und dick in der Zeitung drin, das ist der Prozess des Jahres. Interessant war dann, als Uli Hoeneß nach dem Gerichtsurteil sagte, ich nehme dieses Urteil an, denn Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens und dafür trage ich nun die Verantwortung. Ich werde nicht in Revision gehen, ich werde nicht versuchen, mich irgendwie da rauszureden. Es war ein Gerichtsurteil, das heiß diskutiert wurde, aber trotz dieser Schlagzeile, Prozess des Jahres, konnte man ein paar Tage später schon nichts mehr davon lesen. Kurz darauf gab es dann die nächste Schlagzeile, Prozess des Jahres. Diesmal ging es um den Paralympics-Sportler, der angeblich seine Freundin ermordet haben soll. Aber auch hier gab es kurze öffentliche Berichte. Dann verschwand das Thema wieder in den Archiven der Zeitungen und von den Nachrichten. Und ein weiterer Prozess des Jahres gehörte der Vergangenheit an. Ein ganz anderer Prozess, nämlich der Prozess gegen Jesus, müsste eigentlich immer noch heiß diskutiert werden, weil der Prozess gegen Jesus nämlich alles andere als fair und gerecht ablief. Aber auch hier gilt, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie dieser Prozess eigentlich abgelaufen ist und worum es ging. Heute feiern wir als Christen den Karfreitag. Wir denken an den Tod von Jesus, der am Kreuz nach einem unfairen Gerichtsprozess einen grausamen Tod gestorben ist. Aber wo kommt eigentlich der Name Karfreitag her? Was hat Karfreitag mit Ostern zu tun? Karfreitag kommt aus dem Althochdeutschen von dem Wort Kara und bedeutet so viel wie Klage, Kummer oder Trauer. Und in Deutschland ist der Karfreitag, Gott sei Dank, immer noch ein stiller Feiertag. Das heißt, Musik ist verboten, Disco ist verboten, Party ist verboten. Manche Leute regen sich da sehr drüber auf und sagen, wieso schreiben mir andere Leute vor, was ich an einem bestimmten Tag zu machen habe. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal rauskommen aus dem Alltag und einen Blick wieder auf Jesus werfen können. Und der Karfreitag ist einer, wenn nicht sogar der höchste Feiertag der Christen. Und der Zusammenhang zum Trauern ist offensichtlich, wenn wir wissen, wie Jesus an diesem Tag eigentlich gelitten hat und was Jesus durchgemacht hat. Im Englischen heißt dieser Tag übrigens Good Friday, also guter Freitag. Warum, das sehen wir später noch. Aber dieses Wissen über Karfreitag und über Ostern ist bei vielen Menschen gar nicht vorhanden. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen, da sind Menschen befragt worden, was heißt eigentlich Karfreitag? Was feiern wir an Karfreitag? Woran denken wir an Karfreitag? Und die Antworten gingen von, weiß ich nicht, ich bin nicht religiös, über, das hat doch irgendwas mit Jesus zu tun, bis hin zu, da ist Jesus geboren oder da ist Jesus auferstanden, bis hin zu der richtigen Lösung, da ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber die Leute haben ein ganz breites Unwissen über das, was Karfreitag eigentlich bedeutet. Und ich frage mich manchmal, wie sähe das wohl hier bei uns in Wächtersbach aus? Was ist, wenn wir jetzt nach draußen gehen würden und die Leute in Wächtersbach fragen würden, was heißt eigentlich Karfreitag? Würden die Leute uns das beantworten können? Oder würden wir auch Antworten bekommen wie, naja, da ist Jesus doch geboren? Wie wäre das bei uns in der Kirche? Würden wir die Ereignisse, die am Karfreitag passiert sind, wirklich zusammenbekommen? Könnten wir erzählen, so ist der Karfreitag abgelaufen? Oder gäbe es vielleicht manche Sachen, die wir nicht wissen? Ich möchte da heute gerne mit euch mal reingucken, in diesen Karfreitag, was am Karfreitag passiert ist. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne von dem römischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus etwas vorlesen, der etwas geschrieben hat, was nicht in der Bibel drin steht und was deswegen für viele Menschen viel wichtiger ist als das, was in der Bibel steht. Also nicht Christen, aber für viele Menschen, die nicht an Gott glauben, die sagen, auch wenn das von Flavius Josephus viel schlechter belegt ist als das, was in der Bibel steht, glaube ich eher dem, als dem, was in der Bibel steht. Und Flavius Josephus schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus, und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesandter Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Also, eine außerbiblische Quelle, die uns belegt, oder die uns das nochmal zusätzlich zeigt, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er unglaubliche Dinge vollbracht hat. Und ich habe das gesagt, es gibt Menschen, die glauben diesem Bericht des Historikers mehr als dem, was in der Bibel steht, obwohl die Bibel viel, viel besser belegt ist. Selbst wenn wir die Bibel nicht hätten, haben wir mit diesem Bericht von Flavius Josephus einen Bericht, dass Jesus gelebt hat, was er getan hat, dass er gestorben ist und dass er auch wieder auferstanden ist. Kommt alles in nichtchristlichen Quellen vor. Und ich glaube, es ist gut, dass wir die Bibel haben, dass wir in der Bibel genau nachlesen können, was an dem Karfreitag eigentlich passiert ist. Dass verschiedene Augenzeugen aufgeschrieben haben, was sie erlebt haben oder was sie bei anderen Leuten erfragt haben. Und vor allem können wir sehen, was der Tod von Jesus bedeutet. Das schreibt Flavius Josephus nämlich nicht, aber Gott sagt es uns in seinem Wort. Aber fangen wir mal vorne an. Jesus wurde als Mensch, als Sohn von der Maria geboren. Er vollbrachte Wunder, er machte Menschen gesund, er weckte Menschen von den Toten auf, er konnte Schuld vergeben und er bekannte sich öffentlich dazu, Gottes Sohn zu sein. Und das hat vielen Leuten nicht gepasst und sie wollten Jesus nach einiger Zeit loswerden. Und interessanterweise sind es die führenden jüdischen Männer, die den Prozess gegen Jesus anstreben, die sich so sehr dafür einsetzen, dass Jesus aus dem Weg geräumt wird. Und so versuchen sie, einen Prozess vor dem römischen Statthalter Pilatus anzustreben. Dieser Jesus passte mit seinen Predigten, mit seinen Methoden, mit seinem Verständnis von Gottes Wort nicht in die Welt von den Pharisäern. Und vor allem, dieser Jesus sprach die Fehler von den Menschen offen an. Jesus sagte nicht, naja, das ist zwar ein Fehler, aber es ist nicht so schlimm, sondern Jesus sagte direkt, das, was du dort tust, ist nicht richtig. Und damit hatten die Menschen ein Problem, denn sie fühlten sich in ihrer Macht bedroht. Und sie wollten Jesus deswegen aus dem Weg schaffen. Und in gewisser Weise hatten die Pharisäer auch recht. Denn Jesus ist gekommen, um Menschen zu verändern. Jesus war auf der Welt, um Menschen zu einer Umkehr, zu einer Veränderung zu bewegen, um sie aufzurufen. Und Jesus machte dabei keine faulen Kompromisse. Für ihn war die Botschaft von Gott ganz klar. Wer nicht mit ganzem Herzen, mit seinem ganzen Leben bei Gott ist, der ist gar nicht bei Gott. Es gab kein "Ich bin ein bisschen Christ". Es gab nur ganz oder gar nicht. Und hier müssen wir uns selber hinterfragen. Bin ich eigentlich mit ganzem Herzen mit Jesus unterwegs oder mache ich mit Jesus halbe Sache? Aber zurück zur Geschichte. Die Pharisäer bestachen einen der Jünger von Jesus, damit sie Jesus finden können und damit sie ihn verhaften können. Obwohl Jesus tagsüber in Jerusalem war, obwohl Jesus öffentlich gepredigt hat, obwohl Jesus im Tempel war, dort haben die Pharisäer sich nicht getraut zuzugreifen. Sie hatten Angst, was andere Menschen sagen würden, wenn sie Jesus angreifen. Und der Prozess gegen Jesus, der war gegen jede römische und jüdische Gesetzesregel. Zunächst einmal war es den Juden verboten, Prozesse in der Nacht durchzuführen. Aber Jesus wird noch in der Nacht vor den Hohen Rat gebracht und die Juden greifen noch gleich zu einer Selbstjustiz. Ohne einen Urteilsspruch wird Jesus geschlagen, bespuckt und im Prinzip gab es nichts, was die Menschen gegen Jesus vorbringen konnten. Es gab keine einzige Tat, wo sie gesagt haben, hier hat Jesus falsch gehandelt. Jesus wurde aufgrund seines Wesens, weil er Gott ist, und nicht aufgrund seiner Taten verurteilt. Also wenn man sowas heutzutage im Gericht machen würde, jemanden verurteilen, weil er ein bestimmter Mensch ist und nicht, weil er etwas Bestimmtes gemacht hat, da gäbe es richtig Probleme. Es gab keine Verteidigung für Jesus. Auch damals schon war es wichtig, war es normal, war es das Recht, dass jemand eine Verteidigung haben durfte. Jesus hatte die nicht. Und es traten viele falsche Zeugen auf, die sich gegenseitig widersprochen haben. Und schließlich wird Jesus vor den römischen Statthalter Pilatus gebracht, denn die Juden selber konnten keine Todesstrafe aussprechen. Die Römer waren Besatzungsmacht und die Römer waren die Leute, die Macht über Leben und Tod hatten. Zu der Zeit Jesu durften die Juden keine Todesstrafe mehr aussprechen. Das heißt, sie brauchten jemand anders, um Jesus zu verurteilen. Aber auch Pilatus kann Jesus letztendlich nicht wirklich verurteilen, weil gegen Jesus nichts vorliegt. Er sagt sogar selber, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und das ist beachtlich, dass man jemand verurteilt, der keine Schuld hat. Und Pilatus knickt schließlich unter dem Druck der Menschen ein und verurteilt Jesus zum Tod. Was hätte so ein Prozess heutzutage für einen Aufschrei bewirkt? Was hätte die Presse geschrieben? Was würde in der Zeitung stehen, wenn ein Gerichtsverfahren so unfair abläuft? War das alles ein bedauerlicher Fehler, ein Justizirrtum? Tut uns leid, wir haben uns geirrt. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, trotz all dieser Fehler, die in diesem Prozess vorhanden waren, war es der Plan Gottes, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Im Propheten Jesaja, der mehrere hundert Jahre vor Jesus gelebt und geschrieben hat, und in anderen Büchern des Alten Testamentes können wir lesen, wie der Messias sterben wird. Und das, obwohl die Todesart Kreuzigung zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erfunden war. Das heißt, die haben über etwas geschrieben, was sie gar nicht verstanden. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir über Jesus: Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Oder Psalm 22, Vers 17: Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Psalm 34, Vers 21: Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Sacharja 12, Vers 10: Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und Amos 8, Vers 9: Zur selben Zeit, spricht Gott der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tag finster werden lassen. Alles Dinge, die viele hundert Jahre vor der Kreuzigung von Jesus aufgeschrieben worden sind und die sich alle in der Kreuzigung erfüllt haben. Jesus wurden keine Knochen gebrochen, Jesus wurde aber in der Hand durchbohrt. Es gab eine Finsternis. Interessant ist, man findet geschichtlich gar keine Sonnenfinsternis zu dieser Zeit. Ja? Aber es passierte, und es gibt auch außerbiblische Quellen, wo steht, dass sich der Himmel verdunkelte, obwohl eigentlich gar keine Sonnenfinsternis hätte sein können an dem Tag. Aber es passierte. Und Jesus in diesem Prozess, er hätte jederzeit die Chance gehabt, auszusteigen. Er hätte die Chance gehabt zu sagen: Nö, ich möchte nicht mehr. Nach seiner Verhaftung im Garten Gethsemane oder kurz vor seiner Verhaftung hat er gebetet und hat Gott gefragt und hat gesagt: Gott, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass die Gemeinschaft zwischen dir und den Menschen wiederhergestellt wird, ohne dass ich sterben muss? Das war das Gebet von Jesus. Er sagte: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber letztendlich wollte Jesus auch den Willen Gottes erfüllen. Und er lebte völlig im Einklang mit dem Willen Gottes. Aber Jesus hätte jederzeit sagen können: Das war's, ich steig aus. Die Menschen sind es einfach nicht wert, dass ich für sie sterbe. Aber Jesus hat es nicht getan. Er hätte an den Abend nur an einen anderen Ort gehen müssen. Im Garten Gethsemane waren zu der Zeit beim Passafest etwa 100.000 Menschen unterwegs. Und es waren Olivenbäume, die... Ja, das Laub fängt so auf dieser Höhe ungefähr an. Und wenn man da jetzt jemanden sucht, in einem Garten, wo 100.000 Menschen sind, es ist dunkel, es stehen viele Bäume, hat man kaum eine Chance, es sei denn, man weiß, wo diese Person sich aufhält. Jesus hätte einfach an einen anderen Ort gehen können, in dem Garten, und der Judas und die Römer hätten ihn niemals gefunden. Aber er tat es nicht. Bei seiner Verhaftung rügt Jesus den Petrus, er solle sein Schwert wegstecken. Aber es war doch gut, Petrus wollte doch seinen Herrn verteidigen. Aber Jesus sagt nur: Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir gleich mehr als 12 Legionen Engel schicke? Das wären ungefähr 36.000 bis 50.000 Engel. Also eine kleine Größenordnung. Engel, die Jesus zur Hilfe eilen. Meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, dass er mir die einfach schickt? Aber Jesus tat es nicht. Es wäre eine Kleinigkeit gewesen, das Ganze zu beenden und zu sagen: Gott suchte eine andere Möglichkeit, aber Jesus tat es nicht. Er ging den Weg ans Kreuz bis ans Ende, um dort für dich und für mich zu sterben. Als Jesus gekreuzigt wird, stehen Menschen vor ihm, sie verspotten ihn und sagen: Komm doch vom Kreuz runter. Wenn du der Sohn Gottes bist, wie du es behauptest, dann zeig uns das doch und komm einfach vom Kreuz runter. Und wenn du das machst, dann glauben wir dir auch, dann werden wir dir nachfolgen. Jesus hätte an dieser Stelle aussteigen können. Und er hätte sogar noch ein paar Nachfolger gefunden. Aber er tat es nicht. Denn der Tod von Jesus am Kreuz, sein Blut, das zu unserer Schuldvergebung geflossen ist, das ist der Weg Gottes, um Menschen mit sich zu versöhnen. Und Jesus lebte völlig in dem Willen seines Vaters. Er ging diesen Weg ans Kreuz sehr, sehr bewusst. Er hing zwischen unerträglichen Schmerzen und einer Ohnmacht. Aber er ist eben nicht ohnmächtig geworden. Für dich und für mich, um uns mit Gott ins Reine zu bringen, ist Jesus diesen Weg am Kreuz gegangen. Und damit kommen wir zu dem Gedanken, warum der Karfreitag bei aller Trauer im Englischen Good Friday, also guter Freitag heißt. Es ist der Tag, an dem Gott auf uns Menschen zukommt und sich aus Liebe zu dir opfert, damit wir Gott begegnen können. Und das sind wirklich gute Nachrichten. Gott bietet Vergebung der Schuld an, weil Jesus am Karfreitag am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Es ist ein guter Freitag, ein Good Friday, weil Gott etwas für uns tut, weil Gott uns rettet. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir mit Gott im Reinen. Glaubst du, dass Jesus stellvertretend für dich gestorben ist und dass er dir Schuld vergibt? Hast du Jesus schon als Herrn und Erlöser deines Lebens angenommen, damit er bestimmen kann, wie dein Leben aussieht? Drei Dinge passieren an diesem Karfreitag noch, die man gerne mal überliest, weil sie eigentlich nur in einem ganz kurzen Satz erwähnt werden. Das erste habe ich gerade schon mit angedeutet. Mitten am Tag wird es dunkel. 3 Stunden lang, um die Mittagszeit, völlige Dunkelheit. Also heutzutage können wir uns viele Dinge mit Sonnenfinsternis erklären, aber tatsächlich war es nicht möglich, dass eine Sonnenfinsternis war zu dem Zeit, denn eine Sonnenfinsternis tritt in einer bestimmten Mondphase auf und das Passafest ist an eine Mondphase gekoppelt, die eben nicht mit der Sonnenfinsternis zu tun hat. Also es konnte keine natürliche Erklärung geben, dass jetzt zufällig die Sonne vor der, dass Mond und Sonne plötzlich eine Sonnenfinsternis gebildet haben. Ja? Das steht in der Bibel drin und wir finden das in außerbiblischen Quellen auch, dass es eine Finsternis gab um die Mittagszeit. Und erst später erkannten Menschen, was sie eigentlich getan hatten. Durch diese Ereignisse. Sie hatten den Sohn Gottes am Kreuz getötet. Ein kleiner Nebensatz. Und es war finster um die 6. Stunde, also um die Mittagszeit, für 3 Stunden. Damit ist das Thema erledigt in der Bibel. Aber es ist etwas Außergewöhnliches, was da passiert. Das Zweite. Mit dem Tod von Jesus zerreißt im Tempel der Vorhang. Ist auch in einem Nebensatz erwähnt. Und der Tempel des Vorhangs zerriss von oben nach unten. Und dafür muss man jetzt den Tempel ein bisschen kennen. Da gab es einen Bereich, wo die Opfer gebracht worden sind. Und dann gab es weiter hinten noch einen Bereich, das Allerheiligste, wo die Bundeslade drin stand, wo man sagte, dass Gott wohnt. Ja, das war so die Wohnung Gottes. Und durch diesen Vorhang war das getrennt und nur der hohe Priester, also der höchste aller Priester, durfte einmal im Jahr in diesen Tempel hineingehen, um Gott dort zu begegnen und um Sündenvergebung zu bewirken durch Opfertiere. Das war einmal im Jahr. Und jetzt zerriss dieser Vorhang von oben nach unten. Das heißt, dieser Blick ins Allerheiligste, der Blick auf Gott, war plötzlich frei. Und das Interessante ist, dass es von oben nach unten zerriss. Weil wenn wir hier einen Vorhang hätten und der zerreißt von oben nach unten, es ist nicht möglich. Ja, von unten nach oben, dass jemand drauftritt oder dass man zieht, das geht. Aber von oben nach unten, es ist nicht möglich. Und es ist ein Zeichen, dass Gott der Handelnde ist. Dass Gott handelt, wenn es um das Thema Versöhnung geht. Es geht nicht darum, dass wir als Menschen bestimmte Dinge leisten und Gott erstmal zeigen, was wir alles können und was wir gemacht haben, wo wir uns verbessert haben, wo wir ihm ähnlicher geworden sind, um dann irgendwann zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, zu Gott zu kommen. Sondern Gott sagt, es ist alles meine Aufgabe, Gottes Aufgabe, für das Thema Versöhnung zu sorgen. Ihr könnt als Menschen nichts machen, außer daran zu glauben, dass ich euch das schenken möchte. Und Gott bietet jedem Menschen diese Versöhnung an. Und das Dritte, und da muss ich sagen, das habe ich bis vor ein paar Jahren selber noch nie gelesen gehabt und hätte behauptet, das steht bestimmt nicht in der Bibel drin. In Jerusalem öffneten sich bei der Kreuzigung von Jesus Gräber und Menschen sind von den Toten auferstanden und sind in der Stadt rumgelaufen. Das finde ich Wahnsinn, wenn wir uns das mal vorstellen. Hier laufen plötzlich Menschen rum, die gestorben sind, die schon tot sind, und plötzlich kommen sie wieder. Was für Reaktionen wären das für hier bei Menschen, bei uns im Ort, wenn jetzt Tote auferstehen würden? Aber das ist bei Jesu Kreuzigung passiert. Es war schon ein Zeichen darauf, dass Jesus den Tod besiegen wird. Die Menschen merkten, es passiert etwas Außergewöhnliches hier. Der Tod hat keine Macht mehr. Und das gipfelte schließlich darin, dass Jesus am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist. Aber das konnten die Menschen zur Zeit Jesu am Karfreitag noch nicht wissen. Obwohl, sie hätten eigentlich seinen Worten glauben können, weil Jesus hat es vorausgesagt. Er hat gesagt, ich werde nach 3 Tagen von den Toten auferstehen. Aber so richtig glauben konnten das eigentlich nur die Juden, die ihn loswerden wollten, weil sie sagten, der Jesus hat gesagt, er steht von den Toten auf, deswegen lasst uns mal bitte das Grab bewachen. Ja, dass nicht die Jünger kommen und hinterher sagen, der Leichnam ist weg und tatsächlich haben sie ihn gestohlen. Die Jünger haben das nicht so richtig geglaubt. Die Nachfolger von Jesus, die waren sich da nicht so sicher, ob Jesus von den Toten aufersteht. Die Juden, die Jesus getötet hatten, die Pharisäer, die hohen Priester, die haben das geglaubt, was in der Bibel steht. Da stand drin, dass er von den Toten auferstehen wird. Sie haben gehört, was Jesus gesagt hat. Und sagten, wir müssen sicher gehen, dass da keine Gerüchte kommen. Und sie haben Soldaten vor das Grab gestellt, die das Grab von Jesus bewacht haben. Und das können wir auch in der Bibel lesen, als dann Jesus auferstanden war von den Toten und die Soldaten, denen wurde Geld gegeben, dass sie sagten, da sind Leute gekommen und haben den Leichnam von Jesus gestohlen. Also ein römischer Soldat hätte dafür das Todesurteil, sein eigenes Todesurteil gesprochen. Wenn er einen Auftrag hat, bewache das und er bewacht das nicht richtig, dann ist er tot. Das war damals so. Aber die Jünger von Jesus haben das erstmal nicht geglaubt. Und sie konnten sie auch noch nicht wissen. Wir haben den großen Vorteil, wir wissen, was am Ostersonntag passiert ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wir sagen oft leichtfertig, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Was eine Kreuzigung tatsächlich bedeutet, können wir aber wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Die Schmerzen sind so extrem, dass man schwebt zwischen Ohnmacht und Nicht-Ohnmacht. Also unerträgliche Schmerzen, aber gerade so, dass man nicht umkippt und nichts mehr mitkriegt. Angefangen von Spott und Schlägen von den umstehenden Leuten, wird der Verurteilte zunächst ausgepeitscht. Mit einer Peitsche, mit Metallkugeln und Knochensplittern, die in diese Peitsche eingearbeitet sind. So entstehen Blutergüsse und beim nächsten Schlag werden diese Blutergüsse durch die Knochensplitter aufgerissen. Man kann davon ausgehen, dass der komplette Rücken einer Person zerfetzt war. Das hört sich brutal an, aber das ist das, was Kreuzigung bedeutet. Das ist das, was Jesus für dich gemacht hat. Und viele der Verurteilten haben diese Vorbestrafung schon nicht überlebt. Sie sind daran gestorben, dass sie ausgepeitscht worden sind. Durch die Verletzungen konnte ein Wundstarrkrampf auftreten. Tetanus. Heutzutage lassen wir uns gegen Tetanus impfen, wenn wir irgendwelche Dreck in die Wunden bekommen, dass wir dann keine Probleme bekommen. Damals gab es das nicht. Und durch die Verletzungen konnte dann diese Tetanus, dieser Wundstarrkrampf eintreten bei der Person, die am Kreuz hing. Am Kreuz hing das Gewicht der Person an den Armen, komplett. Und ihr könnt ja zu Hause mal eine kleine Übung machen, euch hinstellen und 5 Minuten lang eure Arme so halten, ohne ein Gewicht dran zu haben. Einfach nur 5 Minuten die Arme halten. Ihr werdet merken, wie sehr das wehtut. Und wenn ihr dann euch vorstellt, da kommt jetzt noch das Körpergewicht dran, man hängt an diesen Armen, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, was Kreuzigung bedeutet. Durch dieses Hängen gab es plötzlich Atemnot. Es gab Atemprobleme. Und dadurch, dass der Körper keinen Sauerstoff mehr hatte, wurde dieser Wundstarrkrampf noch verstärkt. Das heißt, es gab Krämpfe im ganzen Körper. Und all das ließ Jesus mit sich machen. Er ließ sich verspotten, er ließ sich schlagen, er hing am Kreuz. Und der einzige Grund, warum Jesus das gemacht hat, ist Liebe. Gottes Liebe zu dir, seine Liebe zu dir, seine Liebe zu mir. Weil Gott einen Weg gesucht hat, wie Schuld, die uns von ihm trennt, beseitigt werden kann. Weil Gott möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen können. Weil Gott dich liebt und weil Gott den Kontakt zu dir sucht. Deshalb ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Einen qualvollen und grausamen Tod. Als ich diese Beschreibung, ich habe jetzt nur einen Teil der Beschreibung genommen, vor einigen Jahren mal in einem Buch gelesen habe, konnte ich die Sachen gar nicht zu Ende lesen. Ich habe wirklich Seiten überschlagen, weil ich gemerkt habe, das ist so brutal, was da am Kreuz passiert. Und wir sagen das so einfach, Jesus ist für uns gestorben. Aber was das wirklich bedeutet, Jesus nahm eine Strafe auf sich, die eigentlich mich hätte treffen müssen. Eine Strafe, die dich eigentlich hätte treffen müssen. Und er machte das stellvertretend für dich und für mich. Er ging diesen Weg ganz bewusst bis ans Ende. Jesus hätte jederzeit aussteigen können. Er hätte jederzeit sagen können, dass es nichts bringt. Aber er tat es nicht. Jesus starb Karfreitag am Kreuz, weil er dich liebt. So wie du bist. Du musst nicht erst etwas leisten, um zu Gott zu kommen und Gott irgendwie beeindrucken. Durch den Tod von Jesus ist die Schuld von uns weg, wenn wir sie bekennen. Jesus ist für uns gestorben. Und so kommt die englische Übersetzung vom Karfreitag einen ganz wichtigen und neuen Namen. Good Friday. Es ist ein guter Freitag. Es ist der Tag, an dem Gott die Menschen mit sich versöhnt hat, wenn wir daran glauben. Und am Ende bleibt eine Frage für dich. Was tust du mit diesem Wissen rund um den Karfreitag, rund um den Tod von Jesus? Ist das einfach eine alte, nette Geschichte? Ja, Jesus wurde für uns gekreuzigt. Oder wird Karfreitag für dich ganz persönlich zu einem Good Friday, zu einem guten Freitag, weil Jesus deine Schuld vergibt, weil er für dich am Kreuz gestorben ist? Jesus gab sein Leben für dich. Bist du auch bereit, dein Leben für Jesus zu geben und ihm zur Ehre zu leben? Nehmt diesen Gedanken mal jetzt in eine Zeit der Stille hinein, dass wir kurz überlegen, was bedeutet der Tod von Jesus eigentlich für mich? Der Buddy wird dazu ein bisschen Gitarre spielen. Vielleicht seine Gitarre. Einfach, dass wir so einen Moment nochmal darüber nachdenken, was hat dieser Karfreitag, dieser gute Freitag eigentlich für mich und mein Leben zu bedeuten? Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Bist du bereit, dein Leben für Jesus zu geben und ihm zur Ehre zu leben? Amen.